Ja. Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Vielen Dank für die Gastfreundschaft hier in diesem Haus. Das ist schon gewaltig, wenn einem die Türen aufgemacht werden und schon Dinge angeboten werden und musikalische Begleitung sogar. Das ist ja nicht überall so der Fall. Schön, dass Sie gekommen sind, dass wir diese Gemeinschaft haben dürfen. Und ich möchte jetzt auch nicht viel Zeit verlieren. Ich schaue da mal auf die Uhr, das blendet, ich sehe das gar nicht richtig. Unser Thema heute Abend lautet Entrückung. Wer, warum, wozu? Also ich werde sicherlich nichts Neues bringen, keine Spekulationen oder Abenteuerlichkeiten oder aktuelle Ereignisse, die uns jetzt sagen, übermorgen findet die Entrückung statt. Das kann ich nicht. Ich möchte dieses Thema aufgreifen und einfach nur versuchen zu erklären, was die Bibel uns über dieses gewaltige Thema zu sagen hat. Und meine Last für heute Abend ist, dass wir hoffentlich auch getröstet und etwas auferbaut diese Versammlung verlassen und wieder ganz neu oder einmal mehr ausgerichtet sind auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus für seine Gemeinde. Es ist ja so, die Bibel sagt, dass wir, oder sie lehrt, dass wir ja nicht so sehr mit dieser Erde verwurzelt sind oder in dieser Erde verwurzelt sind, sondern vielmehr im Himmel. Ja, das merken wir oft nicht mit unseren Sorgen und Lasten und Belastungen und Aufgaben und vielleicht sogar Ängste und familiäre Konflikte und was es da alles geben kann oder im Berufsleben. Und dennoch ist es wahr, geistlich, wir sind nicht als Kinder, wiedergeborene Kinder Gottes, so sehr mit dieser Welt verbunden, als vielmehr da oben. Da stecken unsere Wurzeln. Wie sagt es die Bibel, unser Bürgerrecht? Ja, nicht in Jettingen, nicht in Dübendorf, der Schweiz, Zürich, sondern unser Bürgerrecht ist im Himmel, von dannen wir auch warten, ja, dass unser Erlöser kommt und uns zu sich holt, auf dass wir sind, wo er sein darf. Nun, wenn wir jetzt über die Entrückung sprechen, die Entrückung ist ja nur ein kleiner, ja, nein, nicht kleines Detail ist nicht das richtige Wort, oder ich sag mal so, ein Teil der Wiederkunft Jesu. Ja? Die Wiederkunft Jesu, die in der Bibel sehr oft erwähnt wird, ist unterteilt einmal darin, dass die Toten in Christus auferstehen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt und die dann noch Lebenden werden verwandelt. Tatsächlich haben wir uns nicht selber ausgedacht, ist kein Märchen, ist die absolute Wahrheit, so steht es im Wort Gottes. Die noch Lebenden werden verwandelt und dann werden sie mit den Auferstandenen sogleich dem Herrn entgegengerückt werden in den Wolken. Wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein und ausdrücklich, wir sollen uns mit diesen Worten untereinander trösten. Gut, und da sind wir beim allgemeinen Thema der biblischen Prophetie. Und ja, ist Prophetie überhaupt wichtig? Also Sie dürfen uns glauben, auch wir in unserem Missionswerk, in unserer lokalen Gemeinde oder Gemeinden, wir versuchen, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Wir nehmen auch die neutestamentlichen Briefe zum Beispiel durch in unserer Bibelgebetsstunde. Wir haben auch eine Gemeinde-Bibelschule. Ich habe gesehen, das habt ihr auch hier, wo wir die ganze Bibel versuchen durchzunehmen und all die wichtigen heilsgeschichtlichen Themen. Aber ein Thema sticht eben immer wieder heraus und das ist die Prophetie. Sehen Sie, im Neuen Testament gibt es 216 Kapitel. Schon mal nachgezählt? Ich selber auch nicht. 216 Kapitel, kann man ja nachschlagen, ne, irgendwo. Und in diesen 216 Kapiteln redet das Neue Testament, sage und schreibe, 318 Mal über die Wiederkunft Jesu. Also da haben wir ja schon einmal ein Argument, ja, dass diese Thematik eine wichtige Thematik ist, ein Schwerpunkt ist. Es gibt nur ein Thema im Neuen Testament, das häufiger erwähnt wird, und das ist die Erlösung, das Evangelium, die Rettung, die Vergebung, aber gleich danach die Wiederkunft Jesu. Das ist ja unsere Erwartung. Es gibt in der ganzen Bibel 2400 Verse, die über die Wiederkunft Jesu sprechen in großer Kraft und Herrlichkeit. Das Besondere daran ist, dass das achtmal mehr ist, als dass sie über die erste Ankunft Jesu gesprochen hat. Das müssen wir uns mal vorstellen. Also können wir doch unter dem Strich sagen, wenn sich die Prophezeiungen der Propheten auf Jesu erste Ankunft so detailgetreu erfüllt haben und wirklich Jesus so gekommen ist, wie prophezeit und als Erlöser hier war und als Messias, wie viel mehr Grund, achtmal mehr Grund haben wir, dass er wirklich buchstäblich auch zurückkommt. Das war ein wunderbarer Vers. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 11. So wie Jesus gen Himmel gefahren ist, wird er wiederkommen, sagen die Engel. Es sei denn, sie hätten gelogen. Und das glauben wir nicht. Ja, als Jesus gen Himmel fuhr, gab es einen jüdischen Staat. Da gab es ein jüdisches Volk. Da gab es an Jesus gläubige Minderheit im jüdischen Volk. Der Großteil war ungläubig. Engel waren gegenwärtig. Jünger, Gläubige erwarteten ihn. Er fuhr buchstäblich gen Himmel auf einer Wolke. Vom Ölberg aus. Bethanien. Ja, das muss alles wieder da sein. Merken Sie, wie aktuell unsere Zeit ist? Das muss alles wieder da sein. Jerusalem muss in der Hand Israels sein. Es muss wieder einen jüdischen Staat geben, wieder ein jüdisches Volk, wieder eine Hauptstadt Jerusalem. Ein gläubiger Teil, ein großer ungläubiger Teil, haben wir alles. Er kann kommen. Nur mal ein Detail. Das Alte Testament sagt im Blick auf das erste Kommen Jesu zum Beispiel, ich möchte damit nur zu unterstreichen oder uns vor Augen malen, wie wunderbar das prophetische Wort ist. In Micha steht es geschrieben, etwa 700 Jahre vor Christus. Wenn der Messias kommt, dann wird er in Bethlehem erscheinen, in Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten Judas. Ja, damals 700 Jahre vor Christus, da hätte man doch sagen müssen, ja, das darf ja wohl nicht wahr sein. Der König Israels, der Nachfolger Davids, der soll aus Bethlehem kommen, der muss doch in der Hauptstadt geboren werden, in Jerusalem, ja. Ein deutscher König gäbe es ihn denn, müsste doch in Berlin zur Welt kommen oder in London die Monarchen oder in Madrid oder so, aber doch nicht in Jettingen. Aber stellen Sie sich vor, der Prophet würde sagen, 650 bis 700 Jahre vor dem Erscheinen, wenn der Messias kommt, wird er in Jettingen geboren. Da würden wir doch alle sagen. Und dann passiert's. Buchstäblich. Herrlich. Faszinierend. Ja, ich möchte damit unterstreichen, Jesus wird buchstäblich so kommen, wie es geweissagt worden ist. Und dazu gehört eben auch die Entrückung, die mehrere Male in der Bibel erwähnt wird, ganz besonders in den Paulusbriefen oder wenn man es ganz genau nimmt und buchstäblich nimmt, nur in den Paulusbriefen. Man kann die Entrückung ableiten, auch auf andere Briefe. Offenbarung 4, eine Tür war im Himmel geöffnet, die sprach zu mir, zu Johannes, komm hier herauf und so. Kann man sagen, ja, so wird ja die Gemeinde auch mal entrückt, ist ja auch so. Aber buchstäblich wurde da Johannes entrückt und nicht die Gemeinde, verstehen Sie mich? Ich möchte damit nur sagen, dass im buchstäblichen Sinn nur Paulus tatsächlich über die Entrückung der Gemeinde und über die Verwandlung spricht. Und sie kommt auch nur buchstäblich in seinen Briefen vor. Ja, das ist eine wunderbare Sache, aber die Entrückung ist natürlich auch verbunden mit vielen Diskussionen und auch manchmal sogar Reibereien und Unstimmigkeiten. Es gibt verschiedene Meinungen, Kontroverse von durchaus biblischen Leuten, ja, Ich habe da hinten diesen wunderbaren Spruch gelesen, prüfet alles, das Gute behaltet. Ne? Wir dürfen uns stehen lassen, solange es nicht um die fundamental heilswichtigen Dinge geht. Aber ja, wenn es nicht so um diese fundamentalen Sachen geht, da gibt es einfach verschiedene Meinungen. Ich denke, das hat Gott auch so gemacht. Ja, die Bibel nicht so einfach verständlich wie das 1x1, damit wir immer dranbleiben. Ne? Wir müssen die Bibel 100-mal lesen und dann merken wir, puh, wie wenig man weiß. Ja? Okay, da ist zum Beispiel die Frage über den Zeitpunkt der Entrückung, also nicht datumsmäßig, sondern kommt er vor der Trübsal, in der Mitte der Trübsal, am Ende der Trübsal. Wer wird überhaupt entrückt? Ist das nur eine Elite, sagen manchmal. Ja, nur die besonders Heiligen der Heiligen werden entrückt. Ja, gut. Oder wo kommt sie eben, wie ich schon erwähnte, wo kommt sie überhaupt in der Bibel vor? Der Begriff Entrückung, der war ja kein Geheimnis, oder? Probe aufs Exempel. Wenn ich Sie jetzt frage und ich weiß, was Sie antworten. Ich bin kein Prophet, aber ich weiß, was Sie antworten. Wenn ich Sie jetzt frage, können Sie mir eine Person nennen, die entrückt wurde? Ja, genau. Henoch, ja, wird gleich gesagt. Ist ja auch vollkommen richtig. Henoch wurde entrückt. Können Sie mir noch eine Person sagen? Oh, meistens, überall ist die gleiche Reihenfolge. Henoch, Elia. Jawohl, die wurden entrückt. Johannes, ja, der Apostel, ich sagte ja schon, Offenbarung Kapitel 4, eine Tür war geöffnet und er wurde in den Himmel geholt. Nicht wahr? Und Paulus auch. Paulus wurde ja auch mal zeitlich entrückt für einen Moment in den dritten Himmel, ins Paradies. Der Philippus, der Evangelist Philippus, der wurde horizontal mal entrückt, so von einem Ort zum anderen. Das wäre was, he? Hier jetzt mal von Jettingen, morgen sind wir in Kehl, wa? Valid, zack. Gut, aber wir sind kein Philippus. Aber das eine habe ich habe auch vier Töchter. Philippus hatte nämlich vier Töchter. Aber sonst kann ich mich nicht mit ihm vergleichen, aber wir haben auch vier Töchter. Gut, und natürlich, du hast es gelesen, Jesu Himmelfahrt ist ja auch eine Entrückung gewesen in dem Sinn. Also Entrückung als solche war kein Geheimnis, es gab es schon. Was ist denn nun das Geheimnis, weil die Bibel sagt das ja, Paulus sagt das ja, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Oder wir sagen euch das als ein Wort des Herrn, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 15. Die entschlafenen Christus werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben, werden verwandelt werden und mit ihnen hingerückt werden in den Wolken. Was ist jetzt das Geheimnis darin? Das Geheimnis, das Außerordentliche dabei ist einfach die Tatsache, und das wusste niemand, dass die Gemeinde als gesamte Körperschaft, biblisch gesprochen als Leib Christi, von der Erde weggenommen wird, wobei Jesus das Haupt ist und mit dem Haupt zusammengeführt wird. Das ist einzigartig. Das sprengt alle Dimensionen. Das hat Gott so gewollt. Das ist das Geheimnis. Und ich sagte es schon, dieses Geheimnis wurde nur dem Apostel Paulus in der Art und Weise offenbart. Jetzt sagen manche, ach nee, Norbert, also bitte, das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Das ist doch die Entrückung. Dann sage ich, na, musst mal genau lesen. Jesus sagt in Matthäus 24, er kommt wieder in großer Kraft und Herrlichkeit und er wird dann auf dem Thron der Herrlichkeit in Jerusalem sitzen. Und dann wird das messianische Reich eröffnet. Ja? Und dann Kapitel 25, und da schließt Jesus an und sagt, so dann Oder dann, ja wann dann, wenn ich wiederkomme in Herrlichkeit und das messianische Reich aufrichte und mein Thron in Jerusalem steht, dann wird das Himmelreich sein gleich 10 Jungfrauen. Ja, und dann geht es um die Frage, wer kommt in das messianische Reich und wem bleibt es verschlossen? Es geht dort nicht um die Entrückung. Die Gemeinde war im Matthäusevangelium noch gar nicht erwähnt. Die war noch ein Geheimnis. Da ging es um Israel in allererster Linie. Sicher dürfen wir auch da Geistliches manches übertragen. Das selbstverständlich. Aber buchstäblich geht es auch da um das messianische Reich, das kommen soll. Ja? Gut. Aber jetzt zur Frage, zum ersten Punkt, 3 Punkte, Entrückung, wer, warum oder wozu, für wen, 3 Punkte. Entrückung, wer, also wer wird überhaupt entrückt? Das ist gar nicht so eine belanglose Frage, vielleicht ist Ihnen das klar, nichts Neues. Ich sagte ja auch, ich werde nichts Neues verkündigen heute Abend. Aber wenn ich versuche, die Frage zu beantworten, wer wird überhaupt entrückt, dann erzähle ich Ihnen eine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Ich komme aus dem Raum Köln. Meine Frau, Elke heißt sie übrigens, kommt aus Norddeutschland, so bei Hamburg, zwischen Hamburg und Hannover, Lüneburger Heide, vielleicht bekannt. Ich war damals beim Militär, ich war auf dem Schiff, in Kiel waren wir stationiert. Und dann, wir lagen im Hafen und ein Kamerad, mit dem ich im selben Deck lebte, der lud mich ein nach Niedersachsen. Ich wollte zuerst nicht hin, das war für mich schon DDR. Da habe ich gedacht, da kriegen mich keine 10 Pferde hin, aber dann habe ich mich doch breitschlagen lassen und bin dann mitgereist und an diesem Wochenende habe ich meine Frau kennengelernt. Schön. Und dann, um die Geschichte kurz zu machen, ich bin dann oben geblieben in Norddeutschland und dann wurden wir mal eingeladen zu einer Evangelisation, meine Elke und ich, in einer Gemeinde ungefähr wie hier. Und da war ein Evangelist eingeladen, aus Koblenz, glaube ich, kam er, und der redete an diesem Abend über die Wiederkunft Jesu. Ich bin katholisch aufgewachsen, meine Frau lutherisch. Aber wir hatten keine Beziehung so zu Jesus, zu Gott. Und als der Mann da über die Wiederkunft Jesu sprach, da habe ich mir gedacht, Mensch, komisch. Was? Der kommt zurück? Dass es da irgendwo einen Gott gibt, naja gut. Jesus auch, ja. Bin ja katholisch erzogen worden. Aber dass der zurückkommt? Ich war damals 22 Jahre alt. Ich habe mir gedacht, warum habe ich das in meinem ganzen Leben noch nie gehört? Ich habe das ja noch nie gehört. Ähnlich dachte meine Frau. Und dann dachte ich mir weiter, ja wenn das wirklich stimmt, wenn das so ist, ja dann muss das doch die ganze Welt auch wissen. Und das treibt mich bis heute rum. Und das war mit ein Ansporn, natürlich auch die Sündenüberführung, die Sündenerkenntnis und alles, was damit zusammenhängt, die Liebe Gottes des Vaters in und über Jesus Christus, durch Jesus Christus. Aber auch diese Thematik, Jesus kommt zurück, das hat uns nach vorne getrieben. Den Jesus will ich haben. Dann waren wir in einer wirklich guten Gemeinde mit einem älteren, wunderbaren Pastor, gute Jugend, Jugendleiter. Und wir waren, ich glaube, 4 Monate gläubig, etwa 2 Monate verheiratet. Und dann gab es eine Gruppe in dieser Gemeinde, die haben gesagt, ja komm, wir laden euch mal ein zu einer ganz besonderen Heiligungskonferenz und über biblische Prophetie und so weiter und so fort. Naja gut, haben wir gedacht, aufsaugen, was man aufsaugen kann, ja. Ich kannte die Bibel ja noch nicht. In 4 Monaten, was soll ich da die ganze Bibel schon gelesen haben? Ich habe sie zwar verschlungen, aber die Zeit hat doch noch nicht gereicht, geschweige denn die Halszusammenhänge zu verstehen. Und da haben wir gesagt, naja gut, wenn das biblisch ist, wenn das gut ist, da gehen wir hin. Ja, was du kriegst, das nimmst du mit. Und dann kamen wir da hin und dann haben wir aber gemerkt, Mensch, die sind aber irgendwie so anders, als wir das jetzt kennen da in unserer Gemeinde. Da ging es dann sehr stark um Zungenreden und um Visionen und um Sonderoffenbarungen und all diese Sachen. Da sagte zum Beispiel einer, stand da auf, ein anerkannter Mann, stand da auf und sagt, ja, der Herr hat uns gezeigt, er kommt in einer kalten Wintersnacht abends um 22:30. Ja, aber wir hatten, ich darf das Wort mal so nennen, von Tuten und Blasen noch keine Ahnung. Wir haben gedacht, ja, ach, das ist ja toll. Also dann kommt er im Sommer nicht, oder wie? Ja, so haben wir gedacht. Naja, ich will jetzt nicht ausschweifen. Auf jeden Fall konnte man da auch Fragen stellen. Und ich habe mich dann mal gemeldet, da war nämlich die Rede über die Entrückung. Und da konnte man Fragen stellen, ich habe mich dann gemeldet und dann sagte man, ja, okay, was möchtest du wissen? Und dann sage ich, ja, wissen Sie, das ist so mein Problem. Wir sind jung verheiratet. Wir sind jung verheiratet und naja gut, man muss, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen gewesen ist, aber man muss sich ja auch so ein Stück weit aneinander gewöhnen. Ne? Und da geht es ja manchmal auch dann ohne Diskussion auch nicht unbedingt ab und so. Jetzt ist zum Beispiel, meine Frau möchte einen grünen Teppich, ich möchte einen roten Teppich. Ne? Und jetzt geht die Diskussion los, so lange, bis wir einen grünen Teppich kaufen. Ja? nein, und dann sage ich, ja, jetzt nehmen wir mal an, wir streiten uns jetzt. Ich will aber einen roten, ja? Du willst auch immer recht haben, wieso? Und so weiter und so fort. Ich sage, und jetzt passiert die Entrückung. Was ist dann da mit uns? Und da guckt er uns an und sagt, ja, das ist ganz klar, da bleibst du hier. Da ist für, heute lache ich auch darüber, damals ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Eine christliche Welt. Wenn wir nicht einen so guten Pastor gehabt hätten und Jugendleiter und Jugendgruppe, also ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre. Und ich habe es dann auch meiner Frau gesagt, ich war ganz offen und ehrlich, ich habe ihr gesagt, du Elke, also wenn das stimmt, werde ich nie entrückt. Nie. Wann kann ich denn sagen, jetzt ist gut, Norbert. Jetzt bist du perfekt. Herr, jetzt kannst du kommen. Ich liege noch im Bett. Ja, bevor ich aufstehe und der Schlamassel beginnt, komm lieber jetzt. Jetzt habe ich noch nicht gesündigt oder so, ja, noch nicht rumgeschrien, bin noch nicht steck noch nicht im Verkehr, habe mich noch nicht bekleckert, was weiß ich alles, ja, was man da aufführen könnte. Sie wissen, was ich damit sagen will. Ich will sagen, dann könnten wir doch nie Heilsgewissheit haben. Dann könnten wir doch nie sagen, ich bin dabei. Immer da, wo Paulus über die Entrückung spricht, über die buchstäbliche Entrückung, es gibt 7 größere Stellen in seinen apostolischen Briefen und dann noch mehrere andere Stellen, stellt er nie eine Bedingung. Nicht eine Bedingung. Er sagt nicht, ja, da musst du also einen ganz besonderen Stand an Heiligung haben oder irgendwie deine Werke, die müssen also wirklich hervorleuchten. Er gibt nur eine Bedingung schon. Und die lautet, in Christus. Das alles. In Christus. Das ist die Frage. Die dürfen wir uns jetzt persönlich stellen, ja? Bin ich in Christus? Dann wirst du auch entrückt. Der Herr sagt, als wir zum Glauben kamen, empfingen wir den Heiligen Geist und mit diesem Heiligen Geist sind wir versiegelt worden auf den Tag der Erlösung. Damit ist die Entrückung gemeint. Wer seinen Geist nicht hat, der ist nicht sein. Gut, das ist klar. Aber wenn wir an Jesus glauben, wenn wir uns bekehrt haben oder bekehrt wurden, wie wir das auch nennen wollen, und wiedergeboren worden sind, dann sind wir in Christus. Und da geht Paulus so weit, Römer Kapitel 6, Vers 11, habe ich eben noch für mich gelesen, da steht, haltet euch der Sünde für tot. Und Gott lebend, geht es noch ein bisschen weiter. In Christus. Dankeschön, in Christus. haltet euch der Sünde vor tot und in Gott und Gott lebend in Christus. Wenn er nun über die Entrückung spricht, im 1. Thessalonicher Kapitel 4, das ist ja die prägnante Stelle, dann sagt er, ja, 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13 folgend, denn der Herr selbst wird kommen, und dann erwähnt er, was da alles passiert, und dann sagt er nachher, und die Toten in Christus werden auferstehen. Danach wir, die wir leben, die wir ja auch in Christus sind, ist die einzige Bedingung. Wenn er redet über die Auferstehung und Entrückung im 1. Korintherbrief Kapitel 15, es ist ja, glaube ich, im Neuen Testament überhaupt in der Bibel die längste Abhandlung über Auferstehung. 1. Korinther 15 ist relativ lang, über 50 Verse. Und dann in den wunderbarsten Vergleichen schildert er die Auferstehung. Und dann auf einmal so gegen Schluss sagt er, oh, jetzt sage ich euch aber noch ein Geheimnis. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber
alle verwandelt
werden. Alle Korinther, die glauben. Und kennen Sie den Korintherbrief? Oder die Korintherbriefe. Das war keine Vorzeigegemeinde. Und dennoch sagt ihr seid in Christus, wenn ihr an ihm glaubt. Und wenn er selber redet über seine eigene Entrückung im 2. Korinther Kapitel 12, Vers 2, da redet er ja über sich, das wird aus dem Zusammenhang klar, er erwähnt das auch später dann, seine großen Offenbarungen und so weiter und so fort. Und dann sagt er, wenn er über seine eigene Entrückung spricht, 2. Korinther 12, 2, ich kenne einen Menschen in Christus. Einen Menschen, der entrückt wurde in den dritten Himmel. Er nennt seinen Namen nicht. Ja, warum denn nicht? Er könnte doch sagen, ich bin der Paulus, der Oberapostel der Nationen, der Sonderapostel oder was weiß ich. Ich erreiche hier ganz Europa, ich bin geheiligt. Ich verkündige euch das Wort Gottes wie kaum ein anderer. Ich, Paulus, wurde nix. Ich kenne einen Menschen in Christus. Es gibt nur einen Grund, warum ich entrückt wurde, weil ich in Christus bin. Sein Tod ist mein Tod. Sein Leben ist mein Leben. Er ist meine Vergebung. Er ist meine Heiligung. Er ist meine Gerechtigkeit. Er ist meine Weisheit. Er ist meine Erlösung. Alles. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Das ist das Argument. Das ist es. Tod und Auferstehung Jesu Christi. Und damit gibt er uns Hoffnung. Damit will er doch sagen, heilsgeschichtlich, das ist doch inspiriert durch den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist das so gebraucht und sagt, hört mal Leute, jeder, der in Christus ist, wird entrückt. Beziehungsweise auferstehen aus den Toten. Das ist ja dann das gleiche Ereignis. Käme es, sind wir doch ehrlich, käme es bei der Entrückung auf unsere Taten an, auf unseren Stand der Heiligung, auf unsere Stellung, die wir uns erarbeiten, könnten wir dann Heilsgewissheit haben? Ich habe es ja schon am Anfang gesagt. Also ich nicht. Ich stehe hier und verkündige. Aber hier steht kein Oberheiliger. Ich habe auch meine Schwächen. Ich kann mich nur gründen auf das, was Jesus für mich vollbracht hat. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Sagen wir es wieder. Ja? Römer Kapitel 8, Vers 1. So. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Warum Entrückung? Warum überhaupt Entrückung? Ich habe mich das immer gefragt. Ich habe es gesagt, ich bin katholisch aufgewachsen und früher, ja, als Kind und so, da wurde man so erzogen. Ja, wenn du dann mal stirbst, dann kommst du zuerst ins Fegefeuer und dann irgendwie kommst du dann da mal raus und dann bist du da verwandelt und auf einmal bist du ein Engelchen. Ja, so ungefähr hat man uns das gesagt. Und ich habe das so geglaubt. Bis ich dann die Bibel kennenlernen durfte. Aber manche denken das ja. Ja, man stirbt und dann ist man gleich im Himmel. Ja, wenn jemand in Christus stirbt, ist er Geist, Seele nach in Christus, also auch in seinem Reich. Hundertprozentig. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, sagt der Apostel. Ja? Aber wir haben noch keinen Herrlichkeitsleib. Und den könnte man doch auch kriegen. Warum so lange warten? Ja? Schwupp, gleich Herrlichkeitsleib. Das ist jetzt immer mehr kommen dazu. Nein, Gott wartet. Gott möchte an einem ganz bestimmten Zeitpunkt die Gesamtgemeinde als einen Leib Christus entgegenführen. Das wird ein Fest. Stellen Sie sich die Engelwelt vor. Ich glaube, das ist ein Grund. Gott, der Vater, möchte seinem Sohn diesen Leib zuführen, wobei Jesus selber das Haupt ist. Es gibt noch einen Grund mehr. Erst die Entrückung leitet einen neuen Zeitplan ein oder eine neue Zeit ein. Erst nach der Entrückung fährt Gott mit seinem heilsgeschichtlichen Plan weiter. Die Zeit der Gemeinde ist ein ganz bestimmter Zeitpunkt, sagen wir jetzt mal grob, von Pfingsten bis zur Entrückung. Mit der Entrückung abgeschlossen und dann geht es weiter. Dann kommt die Apokalypse, die Offenbarung, die Ereignisse, die Versiegelung der 144.000, Gerichte und so weiter. Jesus kommt später in großer Kraft und Herrlichkeit wieder. Also erst dann wird das geschehen. Bei der Entrückung wird die Gemeinde wohin versetzt? Wo ist der Wohnraum der Gemeinde? Im Himmel, da wo Gott ist. Epheser Kapitel 1, Jesus ist auferstanden aus den Toten, gen Himmel gefahren und hat sich zur Rechten Gottes des Vaters gesetzt. Epheser Kapitel 2, Vers 6, wenn die Gemeinde in den Himmel geholt wird, ist sie da, wo Christus ist. Also zur Rechten Gottes des Vaters. Das ist der höchste Ort. Es gibt keinen höheren Ort. Und sehen Sie mal, das ganze Alte Testament redet nie über das messianische Reich hinaus. Immer bis zum messianischen Reich, bis zum Königreich, das Himmelreich Gottes auf Erden. Ja, Vater unser, ne? Dein Wille geschehe, dein Reich komme, oder dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Die hatten auch Blicke in den Himmel, Hesekiel, Jesaja, das ja. Aber ihre Botschaft betraf immer, in Anführungsstriche, nur das messianische Reich Jesu Christi auf dieser Erde. Und darum sagt Jesus ja auch, als er kam, siehe, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wenn ihr jetzt an mich glaubt, dann etabliere ich das. Ist dann nicht passiert. Und jetzt kam es zur Gemeinde Jesu aus den Nationen und dafür maßgeblich gebraucht wurde der Apostel Paulus, der ja selber sozusagen ein Geheimnis ist. Schwuppdiwupp, auf einmal war der da, keiner weiß, wo der herkommt. Natürlich aus Tarsus, ja. Und Jerusalem, aber sonst hat ja keiner mit gerechnet mit diesem Mann. Und den setzt Gott als Apostel ein für die Nationenwelt und Europa ist ja christianisiert worden, nicht durch Petrus. Petrus hat zwar die Schlüsselgewalt gehabt, er hat die Tür aufgeschlossen in Apostelgeschichte Kapitel 10 zu Cornelius, Sie kennen diese Geschichte, ja? Der sein eigenes Pfingsten erlebt mit seinem Haus. Aber dann nach Europa. Wer ist denn hier nach Europa gekommen bis Rom und hat das Evangelium verkündigt? Nicht Paulus. Entschuldigung, nicht Petrus, Paulus. Ja, nicht Johannes, nicht Jakobus, nicht Judas, sondern Paulus. Durch ihn sind wir evangelisiert und christianisiert worden. Ne? Vielleicht eine Neuigkeit für den Papst. Muss er das noch ändern. Und die Botschaft, die Paulus jetzt hat, eingesetzt für den Leib des Christi. Paulus ist ja der Einzige, der über den Leib, die Gemeinde, spricht. Und seine Botschaft ist jetzt nicht mehr das Messianische, er redet auch noch teilweise über das messianische Reich, weil das ja immer auch noch kommt. Aber seine Hauptbotschaft für die Gemeinde Jesu ist immer der Himmel. Ja? Zum Beispiel euer Bürgerrecht ist in den Himmel. Ja, später Petrus natürlich auch, die Hoffnung, die wir im Himmel haben und so. Ja, alles in den Briefen dann, nach der Auffahrt Jesu, nach der Entstehung der Gemeinde. Also wir haben eine kolossale Erwartung. Noch etwas, erst nachdem die Gemeinde Jesu entrückt ist, warum Entrückung? Erst nachdem die Gemeinde entrückt ist, auferstanden ist aus den Toten, fährt Gott seinen Plan mit Israel weiter. Heute nicht. Heute kommen Juden zum Glauben an Jesus, aber die gehören zur Gemeinde wie du und ich. Ne? Das ist ja das Sonderbare. Die Israeliten haben ja früher immer gedacht, ja, auch die Heiden, die können auch ins messianische Reich kommen, ins Königreich Gottes. Das ist klar, das war im Alten Testament schon offenbar. Aber die Juden haben immer gedacht, aber hier, wir sind das Haupt, wir sind die Herren. Und da die Griechen, die Heiden, die Hunde, die und so weiter, ja, die sind da unten. Und das hat Jesus selber noch gesagt im Matthäus-Evangelium. Von was hat er gesprochen? Von den Krümeln, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Und jetzt stirbt Jesu und steht aus den Toten auf und fährt gen Himmel und es geschieht Pfingsten und es kommt Paulus und es entsteht eine Gemeinde als Leib Christi und da gibt es jetzt plötzlich keinen Unterschied mehr. Weder Jude noch Heide, weder Mann noch Frau, weder Herr noch Knecht, ist alles gleich, ein Leib. Das war für die Juden ganz schwer, ganz, ganz schwer zu verstehen. Unter anderem deshalb haben sie Paulus verfolgt. Und wenn jetzt die Gemeinde entrückt ist, dann fährt Gott erst mit dem Volk Israel als solches weiter. Wenn die Vollzahl, auch ein Geheimnis, ne? Römer Kapitel 11, Vers 25, wenn die Vollzahl der Gemeinde eingegangen ist in den edlen Ölbaum oder sagen wir mal auch in den Leib des Christus, dann wird dieser Leib weggenommen. Und dann fährt Gott mit Israel weiter und es heißt dann ein Vers später und dann wird ganz Israel gerettet werden. Denn es wird kommen aus Zion, ja, der Herr, der das gottlose Wesen von Jakob abwendet. Dann wird Israel sich bekehren. Ja, und dann soll die Gemeinde, die soll dann, das ist auch noch ein Argument, die Gemeinde soll nämlich mit Christus herrschen, mit ihm richten, erben, gestalten und bestaunt werden. Wir sollen ja mit Christus erben. Ihr seid Erben und Miterben Christi. Ihr seid seine Glieder, sein Leib, wobei er das Haupt ist. Es ist eine geistliche Körperschaft. Und so wird Jesus dann auch wiederkommen mit seinen Heiligen. Und dann heißt es, im 1. Korinther 6, 2, oder wisst ihr nicht, dass ihr die Heiligen richten werdet? Ach, Entschuldigung, habe ich mich versprochen. Ja? 1. Korinther 6, 2, oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Ja, nicht die Heiligen richten werden. Dass wir die Welt richten werden. Und dann einen Vers später, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Stellt euch das mal vor. Ich würde sagen, naja, Engel müssten uns richten. Aber jetzt, wann beginnt denn das Gericht über Engel? Wann wird denn der Satan aus dem Himmel geworfen und seine Dämonen? Steht das in einem Buch der Bibel? In der Offenbarung. Wann wird denn Satan gebunden und in den Kerker gesteckt da? Wo steht das? In der Offenbarung. Wann wird denn der Antichrist gerichtet und der falsche Prophet? Wo steht das? In der Offenbarung. Wann werden denn die Nationen gerichtet? Wo steht das? In der Offenbarung. Also könnte ich mir vorstellen, wenn die Gemeinde dazu gesetzt ist, mitzurichten und die apokalyptische Zeit bereits Gericht sein wird, dass die Gemeinde dann schon beim Herrn ist. Ich lege da jetzt nicht die Hand für ins Feuer, prüfet alles, das Gute behaltet. Aber es könnte doch durchaus sein, oder? Dass die Gemeinde dann schon beim Herrn ist und dann mitzurichten. Und noch etwas. Wir werden die Schöpfung, Römer Kapitel 8, die Schöpfung wird erst befreit bei der Offenbarung der Kinder Gottes. Ne? Römer 8 steht es geschrieben. Die Schöpfung seufzt nach der Offenbarung der Kinder Gottes. Weil wenn Jesus seine Gemeinde zu sich geholt hat und später mit ihr in Herrlichkeit zurückkommt, dann wird das messianische Reich aufgerichtet und dann kommt nämlich die Schöpfung wieder in Ordnung. Topografisch, geografisch gibt es Veränderungen. Jesus spricht von einer Neugeburt dieser Welt, dieser Erde. Die Tiere werden ein anderes Verhältnis zueinander haben, weil Sünde gebannt ist, noch nicht ganz weg, aber gebannt. Menschen können offensichtlich wieder älter werden und so weiter und so fort. Danach sehnt sich die Schöpfung. Das sind alles Gründe, warum Entrückung. Aber jetzt zum Schluss. Für was denn noch? Ich habe jetzt die eine Seite der Medaille behandelt. Jetzt gibt es aber natürlich noch eine andere Seite und die darf man ja nicht unterschlagen. 2. Korinther 5,10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Damit jeder empfange, was sein Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei gut oder böse. Und da gibt es mehrere Stellen, Römer 14,12, so wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Für sich selbst übrigens. Also nicht für den anderen, das ist klar, aber ich denke, für sich selbst bedeutet auch, ich stehe dann ganz alleine da. Man hat ja so Fantasie, ne? Haben Sie auch Fantasie? Ist ja fantastisch. Man stellt sich das manchmal vor, ja, wie wird denn das sein? Es ist die Gemeinde da plötzlich im Himmel und jetzt stehen wir da vor dem Richterstuhl des Christus und jetzt sagt Gott, beziehungsweise der Herr Jesus, so Norbert, komm mal hier nach vorne. Und dann stehe ich da. Und dann sagt er, ja, du bist gerettet, du bist erlöst, du hast Vergebung. Du kannst nicht mehr verloren gehen. Aber weißt du, da hast du doch ein paar Dinge gemacht, da damals, weißt du noch, da im Autoverkehr und so. Oder, ja, hast deine Frau angeschrien oder ich weiß jetzt nicht, oder über einen Bruder schlecht geredet. Das müssen wir noch in Ordnung bringen, da müssen wir drüber reden. Geht da nicht mehr um Vergebung als solches, aber es muss geklärt werden. Ach, und ich denke, und die anderen alle, ja. Oder? Na, ich denke, ein jeder für sich selbst, ganz individuell. So glaube ich das. Und es geht da um Beurteilung. Richterstuhl Christi, das heißt ja im Griechischen Bema, das werden Sie wahrscheinlich schon gehört haben, Bema. Bema war ja kein Gericht, wo du zum Tode verurteilt wirst, sondern Bema im Gegenteil. Bema war eigentlich was Positives. Bema war eine erhöhte Plattform in einer Sportveranstaltung. Und da wurden dann die Sportler geehrt, Preisgericht. Und da wurde niemand verurteilt, weil er als Letztes ins Ziel kam. Ja? Der kriegte keinen Tritt und irgendwie wurde den Löwen vorgeworfen oder so. Ja? Sondern die waren alle belohnt, weil sie alle daran teilgenommen haben. Aber es gab dann eben solche, die waren besonders gut, sag ich mal jetzt mit meinen Worten, und die kriegen eben dann Siegeskranz. Es geht bei diesem Bema, diesem Richterstuhl Christi, nicht um Rettung und Verlorengehen. Das ist gar nicht das Thema. Ein wiedergeborener Christ kann nicht mehr verloren gehen, nach meiner Erkenntnis. Aber es geht um Rettung und Lohn. Wie fällt mein Lohn aus? Wir können ja nicht ohne Werke gerettet werden, ausdrücklich, um dann durch Werke wieder verloren zu gehen, oder? Das geht doch eigentlich nicht. Aber es geht darum, man kann eben Lohn einbüßen oder Mitherrschaft einbüßen. Es kommen alle Kinder Gottes ins Königreich. Aber es gibt graduierte Unterschiede. Wie in der Engelwelt. In der Engelwelt gibt es Engelsfürsten, ja? Der Engelsfürst Michael zum Beispiel oder ein anderer Botenengel Gabriel, ein großer Engel. Dann gibt es Cherubin und Seraphim und Botenengel, wie gesagt, oder auch Engel über Feuer, Engel über Wasser, Engel über Winde. Die haben ganz verschiedene Aufgaben. Engel, die direkt um den Thron sich befinden und so weiter. 24 Älteste, das sind meines Erachtens auch Engelwesen, die es da wirklich gibt. Da ist eine gewisse Rangunterschiede. Aber es sind alle Engel, sind alle in der Herrlichkeit. Da gibt es keinen Neid, keine Eifersucht, keine Diskrepanz. Da ist alles eins. Das hat einmal jemand so erklärt, das kommt nicht von mir. Die Bibel sagt das ja, Paulus sagt das im 1. Korinther 15, in Bezug der Auferstehung und dann auch Entrückung, sagt er ja auch, ja, so wie die Sonne eine andere Leuchtkraft hat und wie der Mond eine andere Leuchtkraft und die Sterne sich voneinander scheiden, ja, so ist es dann auch bei der Auferstehung. Und dann brachte er das Beispiel, ich weiß nicht, ob man das so anwenden kann, aber er sagt, sieh mal, da ist eine runde Glühbirne. Ja? Und diese runde Glühbirne, die ist in sich vollkommen. Die ist perfekt. Die leuchtet. Aber es gibt dann noch größere Glühbirnen und auch noch kleinere. Aber jede dieser Glühbirnen für sich ist perfekt, vollkommen und vollendet. Und so könnte es sein auch, ja, vor dem Richterstuhl des Christus, dass dann eben die Aufgaben verschieden sind. Ja? Und da verstehe ich natürlich auch dem Apostel Paulus, denn seht mal, der hat ja darum gerungen, dem war das ja ganz wichtig, Rechtfertigungsbrief, Römerbrief im Neuen Testament. Er sagt, ihr seid gerechtfertigt, ihr seid nicht nur begnadigt, ihr habt nicht nur Amnestie erlebt, ihr seid in Christus gerechtfertigt, das ist, ihr seid so vor Gott, als hättet ihr nie gesündigt, ein für alle Mal geheiligt. Ihr seid mit Christus, gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden. Ihr habt mit Christus Leben empfangen. Da ist alles, ihr seid geheiligt. Alles, alles, alles. Und dann sagt er doch, und ich jage nach. Ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich strecke mich aus nach dem Ziel. Ich bezwinge meinen Leib, sagt er sogar. Der kannte auch Anfechtungen, ja, die über den Leib kommen. Über die Psyche. Ich möchte die hohe Berufung erlangen. Ich möchte weiterkommen. Ich möchte die Auferstehungskraft Jesu jetzt schon hier auf dieser Erde erleben, indem ich auch seinem Tod gleichgerechnet bin, indem ich mich für tot halte. Der Sünde abgestorben. Ich bin der Sünde abgestorben, aber das soll sich auch zeigen in meinem Leben. Das war sein Kampf. Und dann sagt er, und wer so kämpft, ja, und die Erscheinung Jesu lieb hat, was kriegt er? Die Krone der Gerechtigkeit. Also wahrscheinlich wird das so dann auch beurteilt werden. Ich muss schließen, ich will schließen, ich darf schließen, hoffentlich schließe ich bald. Paulus schließt 1. Thessalonicher 4 mit der Entrückung und er sagt, so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das ist es, worauf es ankommt. Ja, wir sündigen jetzt nicht unter dem Deckmantel der Gnade, ne? So sagt es, glaube ich, Petrus. Ja, Hauptsache, ich bin beim Herrn, da kann ich erleben, wie viel. Nein, der Richterstuhl kommt. Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stöppeln. Feuer wird es klar machen. Man kann Schaden leiden, man kann auch Lohn gewinnen. Doch man selbst wird gerettet. So doch wie durchs Feuer. Also schon eine ernste Sache. Darum sagt Paulus auch, macht euer Heil fest mit Furcht und Zittern. Festigen, nicht festmachen in dem Sinne, dass ich es wieder verlieren könnte. Das lehrt er ja nicht. Aber festigen, lebt darin, leb es aus. Und dann sagt er, wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein, das ist eine Tatsache. So ermuntert oder so andere Besetzungen sagen, so tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Ich glaube, es gibt keine größere Gewissheit, keinen größeren Trost, als den zu wissen, dass wir eine Zukunft haben im Himmel. Das ist ein unheimlicher Trost. Also ich begegne ja auch immer wieder Menschen, Frauen oder Männer, die Witwer oder Witwen geworden sind und die sagen, ach, wenn ich so dran denke, mein Ehepartner, gut, es ist jetzt schon vielleicht ein Jahr, zwei her und wenn ich so mich da reinversetze, dann kommen mir immer noch die Tränen. Kann man verstehen, nicht wahr? Aber dann kommt immer dieser Zusatz, aber ich weiß ja, wo er oder sie ist. Trost. Spurgeon hat es so gesagt, und wäre die Nacht auch noch so finster, es kommt der Morgen. Weißt du, was es heißt, von der Zukunft zu leben? Von der Hoffnung, sich zu nähren, den Himmel im Voraus zu genießen? Darum hat einmal jemand gesagt, am liebsten erinnere ich mich an die Zukunft. Wir haben eine Hoffnung, wir sind verwurzelt im Himmel, wir wollen seine Erscheinung lieb haben. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wir kommen jetzt viel rum. Also die Leute, die wissen gar nicht, ja, was sollen wir jetzt noch machen hier mit unserem Deutschland? Was soll daraus noch werden? Was sollen wir wählen? Und so weiter und so fort. Und weltweit, oder? Die Veränderungen, die jetzt stattfinden, auch im Nahen Osten. Ja, auch wie man mit Israel umgeht. Also, und was sich da plötzlich neu gestalten könnte und bilden könnte, auch mit der amerikanischen Regierung und so, da denkt man, wenn man das prophetische Wort beachtet, Mensch, es könnte jetzt aber wirklich sich alles zuspitzen, ja? Wir wollen nicht spekulieren, hat man vielleicht schon oft gesagt, aber wir dürfen es ja immer wieder sehen und immer wieder auch sagen und beobachten, Mensch, was da jetzt geschieht. Also die Bibel redet ja in diese Richtung. Könnte das jetzt kommen? Und wir sehen auch die Not Israels, oder? Nicht durch Heer oder Kraft. Die brauchen den Messias. Jetzt krampfen die sich ein ab. Stell dir mal vor, ich habe heute gelesen. Da wurden wieder 3 Geiseln da freigelassen. Der Welt ist ja Schnut, Pipi, Piepe, egal. Ja? Was da mit den Leuten geschieht. Darüber reden die ja nie. Die gehen auf die Straße. Na, ich halte keine politische Rede. Entschuldigung. Aber jetzt ist da einer befreit worden, abgemagert, sieht sehr krank aus. Dann hat man ihn noch vorgeführt, die Terrorgruppen. Er musste sich noch bedanken für die gute Behandlung. Und dann hat er noch gesagt, ich freue mich jetzt, meine Frau und meine 2 Kinder wiederzusehen. Und dann wusste er noch nicht, dass die tot sind. Bestialisch umgebracht bei dem Überfall damals am 7. Oktober. Stellt euch mal so ein Leben vor. Was geht in so einem Menschen vor? Das erwähnt kein Politiker bei uns, oder? Darum denke ich, manchmal wird unsere Welt, wird Deutschland so geschüttelt, weil wir so rütteln an Israel. Wer dich segnet, wird gesegnet. Und umgekehrt. Lasst uns beten. Beten für Israel, beten für die Nationen, beten, dass Jesus Christus wiederkommt, auch für seine Gemeinde. Liebevoller Vater, das wollen wir jetzt tun. Du hast deinen Sohn das erste Mal in diese Welt gesandt als der Erlöser. Und er wird wiederkommen, als der Herr. Und wir sehen, Herr, dringend brauchen wir dich, deine Gemeinde, die Entschlafenen in Christus. Hol deine Gemeinde doch bald zu dir, Herr, und komm wieder, damit auch Israel geheilt wird, aber auch die Nationen, dein Recht und deine Gerechtigkeit durchdringt. Die Schöpfung wieder in Ordnung kommt, Herr. Wir sehnen uns danach, wir möchten deine Erscheinung lieb haben. Gelobt sei dein Name, Herr, dass wir an dich glauben dürfen und dass unser Leben verwurzelt ist mit Christus in Gott. Amen. Amen. Ich möchte noch mal aufmerksam machen,